Es ist wieder Zeit für ein neues Verhör und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verhört. Heute nimmt Ralf Hase im Vernehmungszimmer Platz. Ralf arbeitet als Leiter der Personalabteilung bei IOS Tax in Berlin. Er ist außerdem Organisationsentwickler, Buchautor und Leadership-Experte. Dass Ralf heute in der Steuerbranche arbeitet, ist alles andere als selbstverständlich. Denn studiert hat er ursprünglich Diplom-Landwirtschaft. Ralf hat außerdem ein eigenes Beratungsunternehmen gegründet und groß gemacht, bevor er 2021 von seinem Steuerberater gefragt wurde, ob er nicht für diesen arbeiten möchte. Ralf hat in unserem Vorgespräch verraten, dass er 20 Bewerbungsgespräche pro Woche führt. Mit Ralf spreche ich darüber, wie er es schafft, Unsicherheit auszuhalten und warum das wichtig ist. Außerdem erzählt er, wie es ihm gelungen ist, die MitarbeiterInnenanzahl in seiner Kanzlei zu verdoppeln und wie die neue Arbeitswelt in der Steuerberatung seiner Meinung nach aussieht. Ich bin Florian Weber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Ralf Hase.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, was alles möglich war damals. Und wir haben eine Consulting-Gesellschaft aufgebaut, die ist dann relativ schnell in dieser Zeit gewachsen. Wir waren dann irgendwann mal 50 Leute. Und in der Zeit bis 1996 habe ich tatsächlich in der Landwirtschaft Beratung gemacht. Ja.
Mhm. Würdest du sagen, dass das was ist, was dich auch heute noch auszeichnet, so dieses Ärmel hochkrempeln?
Absolut, das hat mich auch geprägt, ne? Dieser Umgang mit Überraschungen, das ist einfach etwas, was mein ganzes Leben gekennzeichnet, mein berufliches Leben gekennzeichnet hat. Ich bin immer mit offenen Augen durch die Welt gegangen und haben mir gesagt, also der Weg ist auch ein Stück weit das Ziel. Und dadurch haben sich viele Sachen ergeben, die sich einfach auf dem Weg als Opportunitäten aufgetan haben. Und ich habe häufig dann auch meine berufliche Richtung gewechselt und habe einfach Gelegenheiten aufgegriffen und bin denen gefolgt und war damit auch erfolgreich. Manchmal auch nicht erfolgreich, aber ich bin auch oft auf die Nase gefallen, das muss man dazu sagen. Ja, also das ist nie eine Einbahnstraße, das Ganze. Aber auch diese Misserfolge, die prägen einen natürlich und erweitern das Erfahrungsspektrum. Ich glaube, auch deswegen kann ich mich heute hinstellen und sagen, ich kann in der Steuerberatung Kanzleien beraten, wie sie ihre Organisation gestalten. Ich habe halt sehr viel gelernt, alleine über die Praxis und habe dann auch noch Ausbildungen dazu genossen, die mich dann dazu befähigen, auch wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben über dieses Thema.
Ja. Neue Arbeitswelt in der Steuerberatung heißt das Buch. Da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Wir werden sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, dass du eben grundlegend erstmal keine Ausbildung in der Steuerbranche gemacht hast zum Beginn deiner Karriere. Jetzt hast du aber gerade einen interessanten Punkt angesprochen, hast gesagt, du bist auch oft auf die Nase gefallen mit den Sachen, die du gemacht hast und dass viele Missgeschicke da auch dabei waren, die dich aber auch weitergebracht haben. Kannst du da mal oder magst du da mal erzählen, was dir da so einfällt?
Naja, ich sage immer, ich habe zuverlässig jede Krise mitgenommen, die es gegeben hat in den letzten 30 Jahren. Und das war natürlich auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass man das gar nicht gut vorher erkennen kann, ob das so funktioniert oder nicht funktioniert, ob man in eine Krise hinein sich entwickelt oder nicht. Das ist makroökonomisch. Sicher gibt es da immer einige Crash-Propheten, die meinen, das vorhersagen zu können. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, das sind Ereignisse, die man eben tatsächlich nicht vorhersieht. Und ob das eine Finanzkrise gewesen ist, ob das eine Immobilienkrise gewesen ist, das sind alles so Dinge, die man nicht so vorhergesehen haben konnte. Und die letzte Krise, die ich eigentlich hätte mitnehmen können, die habe ich tatsächlich verpasst. Die ist an mir vorbeigegangen. Ich bin
Corona?
Lange Zeit in. Nein.
Ja, okay, ich hätte jetzt auch Corona.
Nein. Nein, das ist tatsächlich nicht Corona gewesen. Corona ist tatsächlich, die habe ich auch mitgenommen, noch die Krise. Mhm. Da habe ich auch zwei Firmen beerdigen müssen in der Zeit. Das heißt, einfach aufgegeben. Und deswegen war ich auch offen für neue Herausforderungen. 2020 war die Welt wieder offen für mich. Und da wollte es der Zufall, dass dann mein Steuerberater, der mich jahrelang beraten hat, auf mich zugekommen ist und hat gesagt, du kannst doch Recruiting, wir brauchen jemanden, der das HR-Management bei uns macht. Und so eine Kanzlei mit so 50, 60 Leuten, das war natürlich interessant für mich, weil ich gerade davor die Organisationsentwicklerausbildung bei Intrinsify gemacht habe und auch schon ein bisschen beraten habe in dem Kontext. Aber so als interner Berater eines Unternehmens die Recruiting-Prozesse aufzubauen, sich als guter Arbeitgeber aufzustellen, moderne Zusammenarbeitsformen zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Also die Gesellschaft hatte schon einiges. Und darauf aufzubauen und dann eben eine solche Organisation zukunftsfähig zu machen, das war für mich eine spannende Herausforderung, spannende Sache. Und da hat der Serendipity-Effekt zugeschlagen, wie so häufig, wo einfach die gute Gelegenheit zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist und wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mein nächster Lebensabschnitt, den ich gestalte damit.
Ja. Kannst du Serendipity ganz kurz erklären, weil ich nicht sicher bin, ob alle das kennen?
Ja, das ist der richtige Moment, also wenn man im richtigen Moment eine Chance bekommt. Also es gibt so ein altes deutsches Sprichwort, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Das ist genau das, ja, also dieser glückliche Zufall, sagen wir mal so.
Aber woher kommt es, Ralf, dass du das in Zeiten von Krisen und es läuft schlecht und ich muss zwei Firmen beerdigen, so sehen kannst? Also wie machst du das, dass du da quasi an das Gute glaubst und davon ausgehst, das wird schon weitergehen?
Ich habe, glaube ich, beginnend mit meiner Berufswahl, also im Alter von 18 Jahren, als ich mein Abitur beendet hatte und nicht den Studienplatz bekommen habe, den ich eigentlich haben wollte und damit umgehen musste, dass ich das aufgreife, was sich mir bietet.
Was wäre es gewesen, wenn ich da reinfragen darf?
Ich wollte wie mein Vater Tierarzt werden. Mhm. Ich wollte Veterinärmedizin studieren. Und leider war das in der DDR so, dass Akademikerkinder nicht bevorzugt zu den begehrten Studienplätzen zugelassen wurden. Und da ich nur, in Anführungsstrichen, einen Abiturdurchschnitt von 1,9 hatte, war auch das Argument nicht schlagend genug, um den Akademiker-Malus sozusagen auszubügeln. Und insofern habe ich dann damals die Rückläufer, das gab so Studienrückläufer, die keiner haben wollte. Und da konnte man sich dann was aussuchen, wenn man selber nicht angenommen wurde. Das war noch gar nicht Landwirtschaft damals, sondern das war Bauingenieurwesen. Und das war für mich nur das geringere Übel, sagen wir mal so. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich hatte die Auswahl zwischen Lehramt und dieser Bauingenieur-Ausbildung. Und da ich irgendwie naturwissenschaftlich geprägt bin, war mir Lehrer, ich glaube, das war sogar für Deutsch und noch irgendwas anderes, auf jeden Fall nichts, wo ich wirklich Leidenschaft entwickeln konnte, aus dem Zeitpunkt jedenfalls, habe ich dann das Bauingenieurstudium gewählt. Und ich habe mir aber fest vorgenommen, ich will das nochmal versuchen mit dem Veterinärmedizinstudium. Habe dann irgendwann nochmal einen Anlauf gemacht. Da wurde mir gesagt, ja, Sie haben ja schon einen Studienplatz. Dann musste ich den erstmal stornieren. Stand wieder blank da, ohne Studium. Und habe mich dann nochmal beworben auf Veterinärmedizin. Habe es wieder nicht bekommen. Und habe mich dann tatsächlich nochmal in so ein Studienlenkungsgespräch, nannte sich das, an der Humboldt-Universität begeben. Und da ist dann Landwirtschaft, also Tierproduktion, so hieß das damals, dabei rausgekommen. Und da habe ich mir dann halt gesagt, okay, es ist was mit Tieren, das wolltest du ja. Und es ist halt nicht Medizin, sondern es ist dann die Landwirtschaft. Mhm. Und das habe ich dann auch für mich dann so stehen lassen und habe das Beste draus gemacht. Habe da ja auch das Studium gut absolviert und ich glaube auch, dass das wieder seine positiven Seiten hatte, weil ein Landwirtschaftsstudium eben eine sehr breite Ausbildung mit sich bringt, von der Ökonomie angefangen bis hin zu den ganzen naturwissenschaftlichen Aspekten, bautechnische Aspekte. Also es ist wirklich ein sehr breit angelegtes Studium, hat so eine Generalisten-Attitüde in mir auch weiter aufgebaut und befördert. Und so war ich in meinem Berufsleben eigentlich immer empfänglich, auch für alle möglichen neuen Sachen. Ich war nie so spezialisiert, dass ich Dinge nicht anpacken konnte. Vielleicht ist es auch ein Nachteil gewesen. Ich war nie so spezialisiert, dass ich eben eine Bilderbuchkarriere hinlegen konnte. Und da ich nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten wollte, ich wollte wirklich nicht, habe ich keine Landwirtschaftskarriere gemacht, sondern habe mich dann auf andere Pfade begeben.
Ich finde das vor dem Hintergrund eines Begriffs sehr spannend, über den wir wahrscheinlich sprechen, würde mich wundern, wenn es nicht so kommt. Das ist der Begriff VUCA, der ja auch, wir haben ganz kurz schon dein Buch ja angesprochen, der ja zu einem großen Teil eben auch für Unsicherheit, das U Unsicherheit steht, das heißt auch das aushalten zu können. Und irgendwie finde ich das interessant, jetzt gerade zu erfahren, dass das in deiner Karriere einen großen Teil ausgemacht hat, immer wieder Unsicherheiten auszuhalten. Du hast gesagt, du hast zielsicher jede Krise mitgenommen, die es gab, Firmen beerdigen müssen, all solche Sachen. Und gerade hast du gesagt, du hast keine Bilderbuchkarriere hingelegt. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, Ralf. Also es ist vermutlich nicht die Bilderbuchkarriere in eben einem Thema gewesen. Die wäre wahrscheinlich gewesen, Promotion weitermachen, die Promotion abschließen, dann entweder auch in der Wirtschaft arbeiten oder den universitären Zweig weitergehen oder eine Mischform. Das wahrscheinlich schon.
Aber naja, wir reden ja heute über die Steuerberatung. Und genau. Ich stelle in dieser Branche häufig fest, dass diese Vermutung, man wisse, was man wolle, wenn man eben kontinuierlich an dem anschließt, was man vorher gelernt hat, was man gemacht hat, darauf aufbaut und das weiterverfolgt. Das ist eben eine Denke, die sehr stark in dieser Branche auch verwurzelt ist und was vielleicht auch die Branche so ein bisschen davon abhält, mit Komplexität gut umzugehen. Ich weiß nicht, ob es von mir stammt oder ich verwende gerne den Begriff Komplexitätsresilienz. Also wirklich resilient mit dem Thema Komplexität umzugehen und zu akzeptieren, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und zu akzeptieren, dass es Überraschungen gibt und nicht damit zu hadern, dass ständig die Planung umgeschmissen wird.
Ja, interessanter Aspekt. Lass uns nochmal ganz kurz den Punkt mit der Karriere für mich gedanklich abschließen, weil ich finde eben nämlich schon, dass es eine beachtliche Karriere ist, die du hingelegt hast. Über das Studium haben wir gesprochen. Du hast 1989 gegründet, haben wir auch drüber gesprochen. Warst da bis 1996 dann aktiv. Ihr hattet irgendwie innerhalb der ersten 3 Jahre mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ja total beeindruckend ist, was ein wahnsinniges Wachstum ist. Und du hast aber auch nach dem Ausscheiden dann eine ganz gute Karriere gemacht. Projektmanager, Projektleiter, Niederlassungsleiter, Prokurist. Also es ist schon in einem völlig anderen Bereich gewesen, aber diese Karriere war da. Und dann hast du gerade vorhin auch schon gesagt, 2020 ist dann dein eigener Steuerberater auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, du kannst das doch. Ja, vielleicht werfen wir da auch noch einen Blick drauf. Genau, also warum wird man auf dich aufmerksam? Du hast mehr als 10.000 Follower bei LinkedIn, was schon auch absolut beeindruckend ist. Das heißt, es gibt offensichtlich Menschen, die dir zuhören bei dem, was du tust und die ein Interesse daran haben. Und du hast einen eigenen Blog mit unglaublich vielen Artikeln zu verschiedenen Themen. Da geht es mal um Remote Work, da geht es aber manchmal auch um Themen Future Leadership, da geht's also um alles, was am Ende irgendwie auch mit Personal zu tun hat, mit Menschen.
Ja, das stimmt. Ich bin 2011 in die Personalwirtschaft geraten. Wiederum ein purer Zufall. Ich war ja vorher aus der Landwirtschaftsberatung in die Bauwirtschaft, Bau- und Immobilienwirtschaft gekommen. Warum? Weil ich vorher mit Landwirtschaftsbau zu tun gehabt habe, dann jemanden kennengelernt habe, der Großflächenprojektentwicklung gemacht hat und der mir dann gesagt hat, komm doch zu uns, wir haben da tolle Projekte, du hast Kenntnis von Bau und Projektentwicklung und das kannst du doch bei uns auch gut machen. Und so bin ich in die Bau- und Immobilienwirtschaft reingeraten. Ich habe dann auch in dieser Branche das viele verschiedene Sachen gemacht, bis hin zur sehr erfolgreichen Entwicklung einer Eventreihe, die circa 1000 Mal stattgefunden hat. Der Property Lunch, das war die Erfindung Anfang der 2000er, wo es eben noch nicht so viele Events gab, die heute ja sehr inflationär sind, solche Business Lunches und sowas. Das gibt es ja heute wie Sand am Meer. Aber damals war ich ziemlich allein auf weiter Flur mit dieser Idee und war damit sehr erfolgreich. Habe da ein gutes Netzwerk in der Branche aufgebaut. Also ich kannte wirklich, ich war bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Und die Leute kannte ich natürlich auch. Jetzt nicht in der Tiefe, dass ich nur ganz genau wissen würde, was sie hundertprozentig genau machen. Aber ich kannte, ich habe immer gesagt, ich habe ein gepflegtes Halbwissen in dieser Branche. Und das machte es wohl aus, dass ich interessant genug war für eine Headhunting-Agentur, die spezialisiert war auf die Bau- und Immobilienwirtschaft. Und da wurde ich angesprochen, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und das habe ich dann so ein bisschen hin und her überlegt. Und ja, ich bin dann tatsächlich in die Personalrichtung der Immobilienwirtschaft eingestiegen und habe sowohl meine Kombination aus Immobilienwissen mit in der Kombination mit meinem landwirtschaftlichen Vorwissen und die offensichtliche Neigung, mit Menschen gerne zu arbeiten und Netzwerker zu sein, in diese Gesellschaft eingebracht. Und das hat mich dann auch insofern geprägt, dass ich überlegt habe, was macht es eigentlich aus, wenn Menschen im beruflichen Kontext erfolgreich sind? Und ich habe dann irgendwann mal die Erkenntnis gewonnen, dass es gar nicht nur hundertprozentig an den Menschen liegt, dass wir mit solchen Konzepten wie ABC-Mitarbeiter nicht weiterkommen, dass wir auch gar nicht sagen können, jemand ist immer erfolgreich, weil meine Erkenntnis, es liegt am Kontext. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich nochmal eine Organisationsentwicklerausbildung gemacht habe und habe dann die Systemtheorie darüber kennengelernt. Und es hat mir solche Klarheit auf Kollaborationsprozesse gegeben, dass ich heute sagen kann, das ist eine neue Leidenschaft von mir, nämlich diese Zusammenarbeitsmechanismen und Systeme zu beleuchten und auf der tieferen Ebene danach zu schauen, warum funktioniert etwas und warum funktioniert etwas nicht. Denn Menschen sind sehr adaptive Wesen, sie passen sich an den Kontext sehr, sehr gut an. Mhm. Und das wird in den Unternehmen häufig sträflich missachtet, dass der Kontext eigentlich der größere Hebel ist als die Persönlichkeit des Menschen.
Gibt dazu ja schöne Vergleiche. Bevor ich den einen gleich aufmache, dann sind wir jetzt nämlich im Hier und Jetzt. Du bist nämlich Leiter der Personalabteilung bei IOSTEX in Berlin, also in der Branche gelandet, von der du gerade gesagt hast, dass sie eigentlich so geprägt ist, dass man eher auf dem Weg aufbaut, auf von dem man halt kommt und dass das irgendwie so das Bild ist, wie Karriere funktioniert. Und damit bist du ja eigentlich so von dem, was du sagst, total falsch. Und das, was du gerade sagst mit dem Kontext, da habe ich mal von einem Psychologen einen sehr, sehr schönen Vergleich gehört. Und ich glaube, ganz ursprünglich stammt er von Eckart von Hirschhausen, wenn ich das richtig weiß. Und das ist der Pinguin in der Wüste. Der Pinguin in der Wüste ist nämlich natürlich, also völlig hilflos und völlig überfordert. Setzt du ihn aber natürlich ins Wasser, idealerweise in kaltes Wasser, dann ist er wahrscheinlich einer der besten Schwimmer, die es so gibt. Und das greift ja genau diesen Kontext auf. Vielleicht da nochmal drauf geguckt, Ralf, was ist dein Gefühl, warum das in der Steuerbranche nicht so einfach ist?
Die Lernumgebung in der Steuerbranche ist dafür geeignet, solche Denkstrukturen zu entwickeln. Also wer den Weg begangen hat, Steuerberater zu werden, mhm, also diese doch recht beschwerliche Ausbildung, mhm, sehr herausfordernde Ausbildung auf sich zu nehmen und diese Prüfungen zu machen und sich durch diese Feuerprobe zu begeben, der wird daran festhalten. Der, mhm, wird sagen, okay, ich bin Steuerberater geworden, weil ich dieses Thema für mich erkannt habe und so kultiviert habe, mit viel Mühen für mich erarbeitet habe, das muss ich auch weiter verfolgen, daran muss ich auch festhalten. Das gebe ich nicht so einfach auf. Und insofern ist das schon eine große Kontinuität, die da drin steckt. Und bis man überhaupt Steuerberater geworden ist, gibt es ja auch eine darauf hinarbeiten Historie.
Ja, total.
Und was mich erstaunt hat, also dieses Klischee hat die Steuerberatung auf jeden Fall. Ich habe jedenfalls früher so drauf geguckt, dass das eine sehr konservative und sehr kontinuierliche Branche ist, auch in den Karrieren sehr kontinuierlich. Ich muss aber zugeben, ich bin dann auch auf Lebenswege gestoßen, die durchaus eine große Volatilität aufweisen. Mhm. Es gibt viele Quereinsteiger in der Branche. Es gibt viele Menschen, die einfach früher im Einzelhandel tätig gewesen sind oder irgendwo in anderen Bereichen, die dann für sich erkannt haben, okay, die Zahlen sind meine Welt und ich möchte gerne in diesem Bereich tätig werden. Und das werden sehr, sehr gute Steuerfachleute, die einen tollen Job machen. Und insofern muss ich meine eigene Aussage und meine eigene Erkenntnis oder mein Klischee da auch hinterfragen. Aber ich glaube schon, dass so ein Grundduktus in der Branche drin ist, dass man eben diese Volatilität nicht so wertschätzt.
Ich finde das wirklich interessant, denn es widerspricht ja auch deinem Lebensweg eigentlich komplett. Denn du bist eben überhaupt nicht den klassischen Weg gegangen, der mit einer Steuerfachangestelltenausbildung beispielsweise angefangen hat, dann vielleicht noch studiert hat, dann die Berufserfahrung gesammelt hat, sich durch diese wirklich schwere Prüfung gequält hat, sondern du bist wirklich ein absoluter Quereinsteiger. Und jetzt arbeitest du natürlich auch nicht als Steuerberater, klar, das müssen wir auch klar trennen, sondern du arbeitest in einer Steuerkanzlei, aber eben als Personalleiter. Und insofern passt du da jetzt eigentlich so in dein eigenes Bild jetzt auch nicht so ganz klassisch rein. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass du da nicht ganz Unrecht hast. So aus den Gesprächen, die ich führe, würde ich das auch bestätigen, dass der Weg für viele da sehr klar ist. Und entweder kommt man da eben über die Eltern rein oder aus welchen Gründen auch immer und hat dann so ein bisschen eine Treue. Nichtsdestotrotz hast du jetzt ja ein Buch geschrieben, das sich eigentlich mit einem, ja, ich weiß gar nicht, ob man einen gegensätzlichen Ansatz sagen kann, aber schon ein bisschen. Denn genauso dieses Einführen einer neuen Arbeitswelt in der Steuerberatung ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder?
Das stimmt, aber wir brauchen eben beide Seiten. Wir brauchen das hohe Know-how, das Wissen, die Könnerschaft. Also das Können ist heute auch eine ganz, ganz wichtige Kategorie, die man auch erstmal unterscheiden muss von Wissen. Wir sind in der Steuerberatung sehr wissensgetrieben und es wird dem Wissen auch ein sehr hoher Stellenwert beigemessen. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns von diesem Glaubenssatz befreien, dass Wissen alles ist. Weil Wissen ist totes Material. Mhm. Können ist das Wichtige, also damit umgehen können mit dem Wissen, das ist die Königsdisziplin, die wir auch brauchen in den heutigen Anforderungen an Steuerkanzleien, die eben heute mit viel größeren Komplexitäten umgehen müssen, die mit Überraschungen umgehen müssen, die auch immer mehr von diesen kausalen, wissensbezogenen Teilen der Wertschöpfung an die Maschine abgeben. Also die KI bricht mit hoher Kraft auf die Branche ein, auch wenn sie nicht unfehlbar ist. Das will ich jetzt nicht behaupten. Aber das gekonnte Umgehen mit dieser Technik, mit dem Wissen, das ist das, was die Steuerberatungsbranche ausmachen wird, schon zu einem großen Teil ausmacht, aber weiterhin oder verstärkt ausmachen wird in der Zukunft. Und damit umgehen zu lernen, damit so die Organisation zu bauen, dass sie diesen Aspekt berücksichtigen, dass sie mit Überraschung umgehen können, dass sie mit Komplexität umgehen können und die VUCA-Welt, die du vorhin schon erwähnt hast, gut bespielen können, das meine ich mit zukunftsfähig. Das ist der Aspekt, der uns zukünftig erfolgreich machen wird, wenn wir damit gut umgehen können.
Ja, lass uns dann vielleicht an der Stelle jetzt genau mal über diesen VUCA-Begriff sprechen. Jetzt hoffe ich, dass ich das aus meiner eigenen Ausbildung, die ich mal zum Agile-Coach gemacht habe, noch richtig zusammenbekomme. Es ist Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ist das richtig?
Richtig. Ambiguität, die Mehrdeutigkeit.
Ja.
Das ist, glaube ich, eins der herausforderndsten Bereiche oder Teile dieses Akronyms VUCA. Diese Mehrdeutigkeit ist ja ein Ausdruck dessen, was Komplexität ausmacht. Also es passieren Dinge, die wir nicht vorhersehen können, die wir nicht planen können, die man zwar irgendwo in den Wahrscheinlichkeiten eingrenzen kann, aber nie hundertprozentig bestimmen kann, dass es dahin geht. Und deswegen ist ein Thema, was mich immer wieder umtreibt, Ziele, Zielerreichung, Zieldefinition, Zielvereinbarungen sind ja ein gängiges Thema in den Unternehmen, das auch darauf aufbaut, dass wir planen. Und diese Planung ist natürlich in Komplexität ein Stück weit Makulatur, also es gibt so ein Bonbon, ja, Planung ist nur der Austausch des Zufalls durch den Irrtum. Und das ist eben eine andere Herangehensweise an die Zukunftsvision, nämlich nicht mit Planung, sondern mit Strategie und Visionen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, bei Steuerberatungskanzleien noch nicht so besonders weit verbreitet.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, wann ist denn das gewesen? Ist schon wirklich lange her, eine Ausbildung zum Agile Coach gemacht. Das heißt, diese Sachen, über die wir sprechen, VUCA, agiles Arbeiten, agile Arbeitsmethoden mit einer anderen Haltung. In deinem Buch ist beispielsweise ja von der Veränderung der Arbeitswelt auch die Rede, weg vom Taylorismus hin zu eben diesen Arbeitsformen, die wir heute haben. Ich will da gar nicht zu tief einsteigen an der Stelle, aber in der Wirtschaft ist das schon lange ein Thema. Also das ist nichts, was neu ist. Und das, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren eben diese Agilität, ich formuliere es mal ganz plump, diese Agilitätssau durchs Dorf getrieben wird. Und du sagst, in der Steuerbranche ist das noch nicht so richtig angekommen. Vielleicht gucken wir da einmal tatsächlich anhand dieses VUCA-Begriffs drauf, wovon wir denn sprechen, wenn wir von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität hast du gerade eben schon, oder Mehrdeutigkeit hast du gerade eben schon gesagt, was das so ist. Aber ist es tatsächlich so, denn die Steuerbranche ist doch eine Branche, die eben sehr viel mit Planung arbeiten kann. Also vergleichen wir auch das nochmal irgendwie mit einem plumpen Beispiel. Ich glaube, diese ganzen Agilitätsbeispiele kommen, oder Taylorismus kommt ja aus der klassischen Fabrikarbeit, wo du eben genau planen konntest, was passiert, wann muss welcher Schritt erfolgen. Und die Steuerbranche hat aber doch eine Tendenz, genau so zu sein, oder? Ich habe Fristen, ich habe Termine, an denen ich genau so arbeiten kann.
Das ist absolut so, aber du hast ein wichtiges Wörtchen dabei mitverwendet, meist.
Ja, stimmt.
Und
ja,
das macht eben den großen Unterschied. Und wir sind nicht erfolgreich als Steuerberatungskanzlei im Umgang mit Terminen, Fristen und so weiter. Das ist ein sowieso Kriterium, was wir gewährleisten müssen. Wir müssen Termine einhalten, wir müssen Fristen wahren. Aber diese Bedingungen sind für alle gleich. Das macht noch keinen Wettbewerb. Also dadurch sind wir nicht erfolgreicher als andere oder bessere Arbeitgeber oder was weiß ich was, sondern wir sind einfach dann ganz normaler Durchschnitt. Wenn wir wirklich besser sein wollen als andere, wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, dann müssen wir unsere Besonderheiten herauskristallisieren, und das ist nur der Umgang mit der Komplexität.
Was und heißt Komplexität für dich in dem Kontext?
Das heißt der Umgang damit, dass wir mit Überraschungen zurechtkommen, dass wir veränderte Kunden- oder Mandantenanfragen bedienen können, ungewöhnliche Fragestellungen. Der Staat liefert uns irgendwas Neues an, was gar nicht in unserem Standardwertschöpfungsprozess drin ist. Wir müssen damit irgendwie umgehen mit der nächsten Grundsteuerreform oder was weiß ich. Es gibt so viele Themen, die anlanden bei Steuerberatern, wo alle Steuerberater sagen, ja, früher war das alles kontinuierlicher und besser. Heute gibt es so viele Überraschungen am Markt und wir wissen gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen. Und natürlich ist auch diese Seite des Wertschöpfungsprozesses wichtig. Der Mandantenmarkt, die Lernumgebung, Staat und Wirtschaft und natürlich zunehmend der Arbeitsmarkt. Also wir müssen mit einem Arbeitsmarkt umgehen, der sehr herausfordernd ist. Mhm. Und wo eben nicht die Leute vor der Tür Schlange stehen und rein wollen, sondern...
Außer bei dir offensichtlich, aber ja.
Nein, das tun sie auch nicht, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Wir müssen auch den Arbeitsmarkt als Markt begreifen, der eben genauso unsicher und volatil und komplex und mehrdeutig sein kann wie der Mandantenmarkt oder die Lernumgebung, in der sich die Steuerberatungskanzleien bewegen. Und deswegen glaube ich, macht den großen Unterschied aus, wie wir mit dieser komplexen Seite umgehen. Dieses meist bedeutet natürlich, dass es zwei Seiten gibt. Ne? Es gibt einerseits diese kausale Seite, die gut laufen muss, die wir unsere Planbarkeit berührt und wo wir sagen können, wir können einen Plan aufstellen, wir können Ziele aufstellen, wir können ganz genau bestimmen, wie die Dinge laufen sollen und laufen müssen. Aber es gibt eben einen Anteil, und diese Unterscheidung muss man einfach machen in den Unternehmen, es gibt einen Anteil an komplexer Wertschöpfung. Mhm. Und die macht im Endeffekt den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens aus. Das habe ich auch im Buch immer wieder sehr betont, dass wir unterscheiden können müssen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit den Leuten so tief eingestiegen bin in das Thema, dass wir auf diesen Punkt kommen, Unterscheidung zwischen kausal und komplex, zwischen planbar und dynamisch. Wir sagen dann auch in der Organisationsentwicklung zwischen dem blauen Bereich, der mit Wissen bespielt werden kann, oder rote Bereich, der mit Können bespielt wird.
Was ist dein Gefühl, wie weit sind Steuerkanzleien damit, das schon zu erkennen, dass nicht, es ist ja nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern du hast es gerade gesagt, es ist der Markt der MandantInnen. Es ist letztendlich das ganze Umfeld, in dem SteuerberaterInnen tätig sind. Wie weit sind die da schon, das zu erkennen, dass das ein Thema ist?
Also es kommt ja mit großer Wucht und Macht auf die Steuerberatungskanzleien zu. Ich glaube, jeder Steuerberater hat schon mal was von New Work gehört. Jeder Steuerberater hat schon mal etwas von dieser komplexen Welt gehört. Mhm. Es wird unterschiedlich ernst genommen, aber ich habe ja auch mit einigen Steuerberatungskanzleien gesprochen oder mit Inhabern von Steuerberatungskanzleien gesprochen für das Buch. Mhm. Ist ja auch als Audiomaterial mit dazu zur Verfügung gestellt worden, diese Gespräche, die das absolut erkannt haben und die auch Dinge entweder intuitiv oder weil sie sich ganz intensiv im Studium oder in ihren eigenen Studien sozusagen damit beschäftigen, wie können Sie Ihre Company, Ihre Kanzlei so aufstellen, dass Sie mit diesen Überraschungen umgehen können und dass die Zusammenarbeit so organisiert ist, dass, wie wir in der Organisationsentwicklung sagen, die Seitenwindstabilität des Unternehmens höher wird.
Mhm. Ja. Dann lass uns vielleicht einfach wirklich mal so einen ganz groben Blick in dieses Buch werfen. Das ist zu dick, dass wir jetzt dir komplett durchgehen könnten. Mit welcher Intention hast du das Buch geschrieben, Ralf?
Die Intention ist, ich möchte meine Selbstwirksamkeit steigern. Mhm. Ich glaube, das ist ein Wunsch, der in allen Menschen wohnt. Sie erkennen es mehr oder weniger und finden sich häufig dann auch mit Dingen ab, die nicht so selbstwirksamkeitserlebnisfördernd sind und gehen in den normalen Arbeitstrott hinein und sagen, naja, das muss ich eben machen, weil ich Geld verdienen will. Aber ich möchte diesen Duktus möchte ich eben nicht haben. Ich möchte Selbstwirksamkeit erleben und ich habe etwas anzubieten, was wertvoll ist und ich möchte das gerne vermehren und verbreiten und mehreren Leuten zur Verfügung stellen. Und das geht ganz gut mit einem Buch, glaube ich jedenfalls. Mhm. Und deswegen habe ich das auch geschrieben, deswegen war ich empfänglich für die Ansprache des Haufe Verlages, der mich darauf angesprochen hat, und habe das dann im Endeffekt auch umgesetzt. Diese Anregung war wieder so ein glücklicher Zufall, der mich dann dazu gebracht hat, diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, okay, ich nehme den beschwerlichen Weg des Buchprozesses, des Buchschreibensprozesses auf mich und mache das. Und insofern, möchte ich mit dem Vehikel auch mehr Steuerberatungskanzleien einen Impuls zur Verfügung stellen, doch anders auf ihre eigene Organisation zu gucken. Das ist die Intention.
Und was ist deine Empfehlung, wie sie auf genau diese Organisation schauen können?
Ich denke, der größte Hebel, den wir zur Verfügung haben, ist ein Perspektivwechsel. Mhm. Es ist jetzt nicht das teure Tool, die aufwendige Methode, der zeitfressende Prozess, sondern es ist ein minimalinvasiver Perspektivwechsel, der es uns ermöglicht, Unternehmen nicht als Maschine zu begreifen, sondern als soziales System. Und das ist das Interessante daran, dass eben Unternehmen nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikation. Es ist sehr kontraintuitiv, ich weiß. Und das jetzt in einem Podcast zu erklären, ist wahrscheinlich auch ganz schön schwierig, jedenfalls in der Zeit, in der uns zur Verfügung steht. Wenn man voraussetzt, dass Unternehmen nicht aus Menschen bestehen, erschließt sich einem dann mit einmal ganz viel an Verhalten dieser Menschen, die an den Unternehmen beteiligt sind oder darin arbeiten, dass viele Dinge klar werden. Also Menschen passen sich dem Kontext an, den Erwartungen, die die Organisation an sie stellt. Das Spiel bestimmt die Spielregeln. Natürlich spielt die Psyche der Menschen da eine gewichtige Rolle, aber eine kleinere, als es immer vermutet wird. Ich denke, der größere Hebel liegt im System. Die entscheidbaren Faktoren im Unternehmen machen etwas mit den Menschen. Es ist nicht egal, welches Vergütungssystem wir haben. Es ist nicht egal, welche internen Regeln wir haben, wie wir uns zu verhalten haben oder wie wir unsere Arbeitszeit zu gestalten haben und so weiter. Es sind ganz viele Aspekte, die entscheidbar sind, die von heute auf morgen geändert werden können, die etwas mit dem Verhalten der Menschen machen. Mhm. Und aus diesem Verhalten der Menschen entwickelt sich Kommunikation und Kommunikation prägt Kultur. Das, was wir als normal empfinden, ist Kultur. Und Kultur zu entwickeln, geht am besten über die Verhältnisse. Die Verhältnisse prägen das Verhalten. Das heißt, wenn ich die Verhältnisse ändere, wird sich auch das Verhalten der Menschen ändern. Und das zu erkennen, welche Verhältnisse muss ich ändern, um welches Verhalten zu fördern. Ich sage nicht zu erzeugen, das wäre zu kausal, aber zu fördern, die Bedingungen zu verbessern, damit bestimmtes Verhalten sich herausbildet. Diese Erkenntnis ist in der Organisationsentwicklung Gold wert. Und sie ist einfach. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, wirklich ein Vergütungssystem zu ändern. Es werden auch viele Besitzstände angegriffen und so weiter. Da muss man auch mit einkalkulieren, welche Kollateralschäden gegebenenfalls auch mit solchen Maßnahmen verbunden sind. Denn jede Problemlösung bringt uns auch neue Probleme wieder mit. Aber zunächst mal die Erkenntnis, warum bestimmte Verhaltensweisen sich so herauskristallisieren, wie wir sie beobachten, das ist ja schon mal der Schlüssel zur Lösung. Viele Kanzleien aber sagen ja auch, ich verstehe meinen eigenen Laden nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum sich die Menschen so verhalten. Ich verstehe nicht, warum wir eine hohe Fluktuation haben, warum die Menschen kündigen, warum auch sich teilweise Dienst nach Vorschrift einstellt oder ja, die Menschen nicht richtig effizient arbeiten können oder wollen, ist ja häufig auch eine Vermutung. Insofern die Erkenntnis, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren, sind in der Regel schon der Schlüssel zur Lösung.
Jetzt hast du gerade gesagt, diese Erkenntnis ist einfach, aber so einfach stelle ich es mir nicht vor, denn also ich bin Kanzleiinhaber, bin in meinen Themen drin, mache meine Arbeit. Wie komme ich zu dieser Erkenntnis? Ich bin ja irgendwie doch auch in Anführungszeichen Gefangener oder Gefangene meiner eigenen Welt.
Das ist so. Glaubenssätze sind schwer zu durchbrechen. Und sie sind ja auch Bestandteil der Kultur. Und man selbst ist ja ein Gebrauchnehmer der Kultur.
Absolut, ja.
Und empfindet das als normal. Das heißt, man muss schon bereit sein, eine Reise zu machen. Eine Reise an einen Punkt außerhalb des Unternehmens, wo man aus der Vogelperspektive auf das Unternehmen drauf schaut oder aus welcher Perspektive auch immer, aber auf jeden Fall eine externe Perspektive auf das Unternehmen. Wenn man von innen drauf schaut, sieht man die Truman Show. Wenn man von draußen drauf schaut, sieht man die ganze Welt. Und das ist der große Vorteil, dass man jemanden als Sparringpartner an seine Seite ziehen kann und sagen, hilf mir mal bei dieser Reiseplanung außerhalb meines Unternehmens und gib mir Anhaltspunkte, wohin ich gucken muss. Denn der Blick muss gelenkt werden auf die Kultur und zwar von außen. Man muss sozusagen durch Schlüsselloch des Unternehmens in die Kultur hineinschauen, am besten mit einer Taschenlampe, damit es ein bisschen heller wird. Und dieses komische Verhalten, was von innen sich normal anfühlt oder manchmal auch weird, aber nicht erklärbar, erschließt sich durch einen Blick von außen viel, viel besser. Und man kann diese Reise auch selbst vornehmen, aber man braucht natürlich einige Impulse. Man kann Literatur dazu verfolgen. Es gibt auch jede Menge geeigneten Podcast-Inhalt dazu oder auch Blog-Inhalt dazu. Es wird allerdings auch viel Unsinn geschrieben, das muss ich auch sagen. Und man ist es nicht einfach herauszufinden, was davon sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Da ist es hilfreich, jemanden zu befragen, der sich mit der Thematik schon tiefer beschäftigt hat und hilfreiche Hinweise geben kann, wo man denn hinschauen kann oder wo man sich das Wissen holen kann, was man dafür braucht, um diesen Perspektivwechsel vorzunehmen.
Was du damit ja machst, ist am Ende, wenn wir nochmal dieses Pinguin in der Wüste Beispiel aufgreifen, du versuchst ja dann genau das zu schaffen und ein Umfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Inhaberinnen und Inhaber zu schaffen, wo der Pinguin eben nicht mehr in der Wüste steht, sondern idealerweise im Wasser in der Antarktis, glaube ich, ne? Antarktis, glaube ich. Ja.
Ja.
Und das stelle ich mir aber auch wieder richtig schwierig vor, denn ich versuch's mal wirklich an einem ganz einfachen Beispiel zu machen. Der eine Mitarbeiter möchte nur 4 Tage die Woche arbeiten und nur sich mit Umsatzsteuer beschäftigen. Dann ist er quasi der Pinguin im Wasser. Die andere Mitarbeiterin, die möchte idealerweise Apfelringe auf dem Besprechungstisch stehen haben und sich aber auch mit Umsatzsteuer beschäftigen. Wenn du jetzt nur 2 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hast, dann ist es ja schon schwierig. Jetzt haben beide einen Überschneidungsbereich und einen Bereich, wo sie völlig unterschiedlich sind. 4 Tage die Woche arbeiten, könnte man dann Haken dran machen und die Apfelringe kannst du wahrscheinlich auch irgendwie einen Haken dran machen. Schwieriger ist es aber bei dem Bereich, wo sie genau gleich sind. Also wo sie sagen, wir sind beide stark in Umsatzsteuer. Das würde ja bedeuten, dass alle anderen Themen möglicherweise liegen bleiben.
Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich werde spezialisierte Kanzlei für Umsatzsteuerthemen oder ich verbreitere meine Kapazitäten in anderen Bereichen. Mhm. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass es immer möglich ist, für alle 100% das Wasser statt die Wüste zur Verfügung zu stellen.
Ja, darauf wollte ich hinaus, genau.
Sondern es sind häufig ja auch Dinge, die einfach eine Verbesserung bringen, nicht eine Idealisierung. Mhm. Eine Idealisierung werden wir wahrscheinlich sowieso nie hinkriegen, weil Organisationen immer mit Einschränkungen arbeiten. Deswegen sind sie Organisationen. Mhm. Ansonsten hätten wir Chaos, hätten wir Anarchie. Ja? Mhm. Und Anarchie ist keine Organisation. Das heißt, wir brauchen Einschränkungen in Organisationen, damit wir die Komplexität so weit reduzieren, dass wir vernünftig zusammenarbeiten können. Und da sind Kröten drin, die wir schlucken müssen. Mhm. Das wird nie ausbleiben. Aber die Verbesserung der Bedingungen, das darauf hinarbeiten, dass die Wüste bewässert wird, das ist ja im Endeffekt dann auch der Weg, den wir gehen können, auch wenn wir nie eine 100% Idealsituation herstellen können. Aber das wird eben in vielen Unternehmen total vernachlässigt. Nicht mal dieser Weg wird beschritten. Nicht mal drüber nachgedacht, was kann man denn tatsächlich verbessern, nicht idealisieren, sondern verbessern, um die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass eine Win-Win-Situation draus wird, dass die Menschen in ihr Empowerment, so kann man das ja auch bezeichnen, also eine Kombination aus Selbstwirksamkeitserlebnis, aus Zugehörigkeit, aus Bedeutungsgewinn, dass sie eben in diese Gefühlslage kommen und in diese Arbeitsbedingungen kommen und gleichzeitig die Wertschöpfung des Unternehmens verbessert wird. Denn das darf ja nie aus dem Blick geraten. Und wenn wir uns mal die New Work Bubble anschauen, was da ganz viel an Glücksbewirtschaftung drin thematisiert wird, wo man sich fragen muss, wenn das jetzt, was da gesagt wird, also der Tischkicker, Sofa, ja. Oder auch Agilität, wir können sogar provokativ mal die Agilität aufgreifen, die Lösung ist, was ist denn eigentlich das Problem, was wir damit lösen wollen? Und diese Frage nach dem Problem ist so sinnvoll, immer danach zu fragen, wenn wir eine Lösung haben, haben wir tatsächlich ein Problem dafür? Nicht nur das Erkennen des Problems ist wichtig, sondern auch tatsächlich das Aussondern von Schnapsideen. Ja. Nur weil alle es so machen, müssen wir das jetzt auch machen. Das ist nicht die Intention und der Ansatz von New Work, wie ich es verstehe, sondern sinnvollen Bedingungen zu schaffen, damit Arbeit gut funktioniert. Das ist für mich der Inbegriff dieser Bewegung und dieses Rahmens New Work.
Das heißt aber auch eben den ganz schmalen Grat irgendwie ja zu treffen zwischen wir machen Dinge, weil sie alle so machen. Schönes Beispiel mit der Agilität. Wir arbeiten agil, weil das alle so tun. Manchmal gibt es aber vielleicht einfach gar keinen Anlass, das zu tun, weil Dinge eben in dem, was ich tue, einfach doch sehr planbar sind. Das heißt, ich muss nicht mit agilem Projektmanagement an Themen rangehen. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber ja auch jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zu sehen und das irgendwie wahrzunehmen, was braucht oder vielleicht auch gar nicht mal immer in jedem individuellen Einzelfall, aber zumindest für die gesamte Kanzlei betrachtet. Und das ist doch ein sehr, sehr schmaler Grat, oder?
Absolut. Und er bewegt sich auch, dieser Grat. Ne? Also es ist kein geradliniger Grat, worauf man balancieren muss, sondern er bewegt sich auch noch. Und ich möchte aber aus dem Vorhergesagten ganz kurz noch eine Präzisierung machen. Du hast eben gerade von agilem Projektmanagement gesprochen. Das ist sinnvoll. Also Projekte sind komplexe Dinge. Sie haben auch einen kausalen Anteil, aber sie sind auch, Prozesse sind kausal.
Okay. Ja,
also agiles Prozessmanagement oder agile Regeln, das sind Oxymorone. Ne? Das sind Dinge, die sich ineinander widersprechen. Aber Projekte können auch Agilität gebrauchen, jedenfalls in dem Bereich, wo sie komplex sind. Und jetzt nochmal auf diesen Grad zurückzukommen. Ja, wir müssen unsere Organisationen ständig beobachten und aus dieser ständigen Beobachtung Rückschlüsse ziehen. Das ist anstrengend, aber das ist Unternehmertum. Und das ist etwas, was eben die Herausforderung für die Führungsstrukturen von Kanzleien, von allen Unternehmen, aber auch im Speziellen von Kanzleien ist, weil wir uns sehr stark in einem Duktus bewegen, der die operative Arbeit sehr, sehr wichtig macht. Gerade für die Kanzleiinhaber, weil sie in der Regel ja Steuerberater sind. Und sie sind ja nicht Steuerberater geworden, weil sie Organisationsentwickler sein wollen, sondern weil sie Steuerberater sein wollen.
Ganz genau.
Und deswegen ist es wichtig zu überlegen, wie mache ich das denn? Wie kann ich beide Seiten gut bespielen und trotzdem meiner Leidenschaft folgen und gut Steuerberatung anbieten, höchstpersönlich als Kanzleiinhaber, aber trotzdem die Organisation nicht vernachlässigen. Da muss es Wege dafür geben. Ich will nicht behaupten, dass ich den absolut immer treffenden Schlüssel in der Hand habe. Manchmal ist es ein Kanzleimanager, manchmal ist es eben auch das Freischaufeln von eigenen Kapazitäten, dass man nur noch bestimmte Dinge macht. Also wie auch immer man das gestaltet, aber es ist wichtig, diesen Aspekt zu betrachten.
Ist das quasi das Plädoyer dafür, Menschen wie dich einzustellen, weil ich das vielleicht als Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin auch einfach gar nicht leisten kann?
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, jemanden zu engagieren für das Unternehmen, der oder die kein Steuerberater ist. Mhm. Und ich sage mal so, dass ich erfolgreich im Recruiting sein kann, dass wir unsere Kanzlei in den letzten 3 Jahren mehr als verdoppelt haben.
Da gucken wir jetzt drauf, ja.
Das ist natürlich ein Resultat dessen, dass ich mich tagtäglich ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetze. Mhm. Wie entwickle ich die Organisation und wie stelle ich mich als Arbeitgeber auf und wie erreiche ich die Menschen da draußen am Arbeitsmarkt? Und genauso ist es bei den internen Prozessgestaltungen, bei den Regeln, bei den Ritualen und Praktiken, die wir im Unternehmen ja sammeln über die Zeit. Wir sammeln ja leidenschaftlich Praktiken in Unternehmen. Und wenn wir hinterfragen, dann irgendwann nicht mehr, ist diese Praktik noch sinnvoll oder kann die weg oder mhm. brauchen wir sie noch? Und da sind eben auch Leute wichtig, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Deswegen plädiere ich immer, ab einer bestimmten Größenordnung, ich würde mal sagen, so ab 20 Leute, macht es einfach Sinn, jemanden zu engagieren, der sich mit den ganzen inneren Prozessen, Regeln, Praktiken beschäftigt, der aber bitte kein Steuerberater sein darf. Warum?
Ja, mein Tipp,
sofort wird er vereinnahmt vom Tagesgeschäft, wenn der Steuerberater ist. Ja.
Ist ja wie mit absolut allem. Wenn du was gut kannst, wirst du dafür natürlich auch gezogen. Egal, was dann deine eigentliche Tätigkeit ist, ja, total nachvollziehbar. Ich würde da gleich gerne nochmal, Ralf, reinspringen in deine Biografie. Bevor wir das machen, aber das Plädoyer, was ich jetzt gerade nochmal, also ich versuche es nochmal nachzuschärfen, was du gerade gegeben hast, ist, dass genau die Themen, über die wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, alles andere sind als Beifang. Das heißt, kannst du nicht einfach nebenbei abfrühstücken, so, ja, ich bin Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin, ich schreibe jetzt mal noch eine Stellenanzeige in die Zeitung und ich gucke mal noch, dass es den Mitarbeiterinnen gut geht, für noch gute Jahresgespräche, kümmere mich um 2 Einstellungen, sondern ab einer bestimmten Größe braucht es das als, ja, kann ja auch eine externe Ressource sein, aber es braucht es als Ressource, die sich nur mit diesen Themen beschäftigt.
Ich glaube, es gibt Kanzleiinhaber, ich glaube, es gibt Steuerberater, die betreiben beides sehr gut. Mhm. Die nehmen sich Ressourcen, ihre eigenen Ressourcen zum Teil für ihre gute Steuerberatung und zum Teil für eine gute Unternehmensführung. Das zu kombinieren geht, ich beobachte das ja auch am Markt, ich sehe ja Steuerberater, ich spreche mit Steuerberatern, die das machen, mhm. ja, die in der Tat sich die Freiräume schaffen, um sich um ihre Organisation zu kümmern.
Okay, ja, okay. Aber auch da ist es ja dann ganz klar so, dass sie sich diese Freiräume schaffen. Also auch diese Kanzleien haben bewusst, es ist kein Beifang, sondern ich muss mich aktiv damit auseinandersetzen.
Es ist keine Nebentätigkeit, nein, es ist eine Haupttätigkeit.
Ja.
Und die muss zumindest gleichrangig zur Steuerberatung oder zur operativen Tätigkeit laufen. Und das muss man für sich definieren, dass es die gleiche Wichtigkeit hat. Und nicht, wenn der nächste Steuerfall drückt, dann sagt, ja, das schiebe ich mal dann auf nächste Woche.
Und das ist doch auch ein totaler Klassiker. Ich meine, das kenne ich in meiner Arbeit, das kennst du in deiner Arbeit. Man soll irgendwas machen und es kommt eine E-Mail, die wichtig ist und plötzlich wird ein Thema hinten angeschoben. Und je nachdem, welches Thema es ist, wird es das auf der Prioritätenliste nie mehr nach oben schaffen, weil immer wichtigere Dinge kommen. Und ruckzuck bist du genau da bei dem, was du gerade beschrieben hast, jetzt fällt es runter und plötzlich funktioniert es auch nicht mehr, wird nicht mehr getrieben und ich bin in einem Hamsterrad gefangen, das eigentlich in eine total falsche Richtung sich dreht, wenn man so will.
Ja, aber ich bin zu sehr Anhänger von dem Umgang mit Komplexität, als dass ich jetzt eine Eindeutigkeit auch da reinlegen würde und sagen würde, das ist immer so.
Ja.
Nein, das ist nicht immer so. Ich beobachte es ja auch am Markt, dass es auch anders geht, dass es auch tatsächlich Menschen gibt, die beides mit Leidenschaft betreiben und sagen, okay, meine Prioritäten, Steuerberatung und Organisationsentwicklung können parallel nebeneinander funktionieren. Und im Zweifel habe ich im Unternehmen mehr Kapazitäten, mich zu vertreten in der Steuerberatung als in der Organisationsentwicklung. Und das kann man ja organisieren, also das kann man ja für sich als Grundsatz auch wählen. Ich glaube aber, dass es für viele einfacher sein wird, die Aufgabenfelder abzuschließen und zu sagen, ja, es gibt jemanden, der ist nur für die Organisationsentwicklung zuständig, nur für Personal zuständig oder auch nur für die internen Prozesse.
Alleine aus einer Logik, die ja aus der New Work-Bewegung auch nicht fremd ist, geht ja darum, bei New Work auch gute Arbeit zu organisieren und da spielt Work-Life-Balance ja auch eine Rolle. Das heißt, alleine schon aus dem Aspekt, sich selbst nicht zu überfrachten, oder? Sondern irgendwann auch einfach sagen zu können, es ist ja auch irgendwie eine Führungsqualität, dann sagen zu können, ich kann Sachen abgeben und ich habe Vertrauen, dass eben jemand anders das auch gut macht. Das heißt, es sind so zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich mich einfach selber nicht komplett überlade mit Arbeit, denn darum geht es ja bei New Work ganz explizit eben auch, also die so zu gestalten, dass alles irgendwie in einer Balance ist. Und das andere ist eben auch Führungsqualität dahingehend zu zeigen, dass ich delegieren kann, dass ich vertrauen kann, Sachen abzugeben auch.
Auch das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, ja. weil natürlich Arbeit, die Spaß macht, ja, die fühlt sich ja gar nicht wie Arbeit an. Ja, ja, also da ist man ja dann auch, ja, sagen wir mal, wenn es die Möglichkeiten, die privaten Verhältnisse auch so ermöglichen, dann kann man gut und gerne 10 Stunden da sitzen pro Tag und wirklich sinnvolle Arbeit machen, die einem auch wirklich Spaß macht. Und am Ende des Tages sagt man sich, oh, heute habe ich eigentlich gar nicht gearbeitet, nur Sachen, die mir Spaß gemacht haben. Und aber da natürlich auch die richtige Balance zu finden und die Dinge im Leben nicht zu betonen, sodass sie einen krank machen, das ist eben die Herausforderung. Und ich beobachte natürlich, dass viele Steuerberater überlastet sind, sich selbst ausbeuten in dem Sinne, 14, 16 Stunden Arbeitstage haben und eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, ihr Gehirn in andere Richtungen zu fordern oder auch mal ruhen zu lassen, energieintensive Gehirn. Und wir brauchen unsere Ruhephasen, wir brauchen unsere Relaxphasen, wo wir einfach auftanken können. Und das ist ja, die Arbeit wird ja immer uneffektiver, ineffizienter, je belasteter wir sind und desto weniger Power dahinter steckt. Auch wenn da auch ein Muskel trainiert werden kann, man kann ja auch sehr leistungsfähig werden über eine leichte Überlastung. Ich sage immer, die beste Situation, die beste Arbeitssituation ist eine klitzekleine, dauernde Überforderung. Keine große, das wird dann zum krankmachenden Faktor, aber eine kleine Überforderung ist das Sinnvollste, weil das macht dann auch Spaß, sich immer wieder auch auf Dinge einzulassen, wo man dann abends sagt, ja,
hab ich geschafft. Ja, verstehe ich. Ja. Mich hasst du damit total, weil ich merke gerade schon, wie ich denke, ja, daran wächst du natürlich auch, ne? Und daran wachse ich auch jetzt als Flo und so. Das ist, also mich hasst du damit sofort, weil ich sage, ja, ist natürlich was dran. Es ist nicht langweilig. Und ich habe aber auch was, wo ich am nächsten Tag weiß, ja, ich muss da nochmal irgendwie, also es geht weiter. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil wir hatten anfangs auch drüber gesprochen oder im Rahmen deines Buchprojekts auch drüber gesprochen. Das ist ja das, worum es auch geht, irgendwie Weiterentwicklung und sich selbst zu sehen, aber auch gesehen zu werden für das, was man macht und für die Entwicklung, die man macht, ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dessen.
Ja. Und ich sage mal so, die Work-Life-Balance, um auch nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen, die ist dann für mich gewahrt, ganz individuell, wenn sich das Verhältnis zwischen Arbeit und anderen Bereichen des Lebens ausgewogen anfühlt. Mhm. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Also da möchte ich gar nicht eine feste Größe hier, 8 Stunden muss es sein oder sowas, oder 4-Tage-Woche. Ja. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an der 4-Tage-Woche habe. Sie ist zu absolut und zu wenig individuell. Sie ist aus einem Aspekt für mich sehr, sehr sinnvoll, weil wir damit einen Rahmen schaffen, der es uns zwingt, über Prozesse und Regeln und Praktiken nachzudenken. Also der Umstand, dass man über eine 4-Tage-Woche nachdenkt, lässt uns im Unternehmen aufräumen. Und das ist wichtig. Ja, wir müssen total einfach die Sachen hinterfragen, die wir machen tagtäglich.
Ergibt Sinn, ja, klar. Ralf, ich möchte, du hast das gerade in so einem fast schon Nebensatz erwähnt und das ist ja aber, womit ich hier auch reingegangen bin in diese Gespräche, da möchte ich mit dir gerne noch drauf schauen. Wir hatten im Vorgespräch, hattest du mir gesagt, ja, ich führe 20 Bewerbungsgespräche pro Woche. Das finde ich komplett beeindruckend. Jetzt bist du jemand, der nur Zeit dafür hat und dafür explizit eingestellt worden ist, also gute Leute zu finden. Du hast mir da eine Geschichte erzählt, auf die frage ich dich gleich nochmal. Aber vielleicht nochmal die Key Facts auch drum. 2020 bist du angesprochen worden, ob du Lust hast, das zu machen von deinem Steuerberater.
Nein, dann ganz konkret 2021. Und ich habe im Oktober 2021 dann angefangen bei der IOS Tax Case.
Mhm. Okay, 2021, ja genau. Und das ergibt auch Sinn, denn du hast gesagt, in den letzten 3 Jahren, also das ist die Zeit, in der du da bist, wir sind jetzt im November 2024, hat sich die MitarbeiterInnenanzahl verdoppelt, mehr als verdoppelt.
Ja.
Da fragen sich wahrscheinlich ganz, ganz viele Kanzleien da draußen gerade, wie macht er das? Wie macht er A, dass er 20 Bewerbungsgespräche pro Woche führt, weil andere sind wahrscheinlich froh, wenn sie eins im Jahr führen, vielleicht auch überspitzt, weiß ich nicht. Und wie schaffst du es tatsächlich auch dann MitarbeiterInnen, Pinguine zu finden, die in dieses Wasser passen und die nicht in der Wüste stehen?
Naja, auch diese Sache ist komplex.
Wir bleiben dabei heute. Punkt,
weil man natürlich die Erfolgsfaktoren in einem solchen Setting nicht so eindeutig mit erstens, zweitens, drittens, viertens bezeichnen kann, sondern es ist einfach die ganzheitliche Betrachtung der Angelegenheit wichtig. Das heißt, es müssen viele Faktoren zusammenkommen. Deswegen braucht man auch eine Weile, bis das funktioniert. Ich habe ungefähr 5 Monate hat es gedauert, bis wir in die Situation gekommen sind, dass wir mit neuen Leuten, mit Bewerbern sprechen konnten. Das heißt, es müssen ein paar Grundbedingungen erfüllt werden. Wir müssen den Arbeitsmarkt bespielen. Erstmal muss der Arbeitsmarkt als Markt erkannt werden. Wir müssen diesen Markt bespielen wie einen Kundenmarkt. Wir müssen Marketing machen. Wir müssen uns den Markt anschauen, analysieren und versuchen zu identifizieren, wo sitzt denn meine Zielgruppe? Wo sind die denn, die interessanten Leute, die ich gewinnen will? Und dann entsprechende Techniken, Methoden aufbauen, die genau diesen Bereich bespielen. Das ist die Seite, die nach außen gerichtet ist. Mhm. Da gehören dann Social Media dazu, da gehört dann Content Marketing dazu, da gehören bestimmte Tools dazu, die Marktbereiche scannen können und Leute identifizieren können. Aber es ist auch die interne Seite, die bespielt werden muss, wo ja häufig absolute Bottlenecks da sind, ja. Zum Beispiel Terminkapazitäten bei den Entscheidern für die Einstellung von Leuten.
Ja.
Und wenn da nicht jemand tagtäglich dran ist und immer wieder hinterfragt, kriege ich jetzt einen Termin? Wo ist eine Lücke im Terminkalender? Wie kriege ich die Parteien zusammen, dass die miteinander sprechen? Wie kriege ich ein Probearbeiten hin? Wie kriege ich eben Dinge bespielt, die den Onboarding-Prozess begünstigen? Also all diese Dinge, die müssen ja damit reinspielen. Und dieses System muss erstmal aufgebaut werden. Der ist nach meiner Beobachtung in den meisten Kanzleien nicht vorhanden. Mhm. Null. Also da gibt's ja die Assistenz der Geschäftsführung, die vielleicht mal eine Stellenanzeige verfasst und raushängt in irgendwelche Portale. Und wenn sich dann zufällig mal jemand bewirbt, dann gibt's keinen Termin bei der Geschäftsführung. Dann wartet man da 4 Wochen auf einen Termin und dann ist der Kandidat oder die Kandidatin natürlich weg. Mhm. Und dass Schnelligkeit reinkommt, dass Druck auch in diesen Bereich reinkommt und dass wir eben auch geeignete Prozesse finden, die dieser Arbeit auch untermauern.
Wie bist du gestartet? Du hast gesagt, 5 Monate hat es gedauert, um genau das zu etablieren. Vielleicht guck mal kurz auf die Geschichte, Ralf, weil ich die irgendwie ganz witzig finde, wie du dann da reingeraten bist, weil du hattest, als du angefangen hast, ja auch eine Wette quasi, du bist eine Wette eingegangen, wenn du davon mal kurz erzählen magst.
Ja, es gab die Situation, ich wurde gefragt, wie viele Mitarbeiter denn pro Jahr so gewonnen werden könnten für die Kanzlei und da hing die Latte sehr, sehr niedrig, weil die Erfahrung war ja, in den letzten 2 Jahren ist kaum jemand zu uns gekommen. Und dass der Arbeitsmarkt schwierig geworden ist, das war die allgemeine Erkenntnis. Deswegen wurde ich auch angesprochen. Und ich habe geantwortet, naja, also wenn wir gut aufgestellt sind, dann halte ich es in diesem Kontext für diese Größenordnung des Unternehmens für möglich, dass wir pro Monat eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter gewinnen. Und da bin ich auf so großes Erstaunen gestoßen und Ungläubigkeit gestoßen, dass gesagt wurde, nein, nein, also die Zielbenchmark legen wir mal bei 4 Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die neu ins Unternehmen kommen, fest. Das heißt, eine pro Quartal.
Ja.
Ja, darauf wurde auch meine Vergütung abgestellt. Wir haben leider auch eine leistungsabhängige Vergütung für meine Position. Das ist nicht so richtig in meinem Sinne, aber es war eben der Kompromiss, den ich eingegangen bin, das Gehalt zu splitten in einen fixen und einen variablen Bereich. Nun gut, der Unterschied zwischen 4 und 12 Mitarbeitern, der erschließt sich von selbst, wer Mathematik kann.
Kann ich nicht und erschließt sich trotzdem für mich auch. Ne?
Wenn die Provision auf 4 Leute gemünzt ist, die im Jahr fließen soll, kann man sich vorstellen, was dann bei 12 Leuten fließt. Und insofern, hat da die Planungsillusion voll zugeschlagen.
Ja, total. Ja, also was du eingangs erwähnt hattest, ne?
Ja, also das ist eben tatsächlich, man muss sich dann schon auf die Könner, Könnerinnen verlassen. Das ist nicht nur in diesem Bereich so, sondern das ist auch im Steuerberatungsbereich so, wenn wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht zutrauen, Könnerschaft zutrauen, dann können sie sie auch nicht entwickeln. Total. Und insofern plädiere ich dafür, diese Offenheit zu haben, zu sagen, okay, wir kennen die Zukunft nicht und wir lassen uns auf die Sachen ein. Mhm. Und ja, natürlich gibt es auch Irrtümer. In einer komplexen Situation begehen wir keine Fehler, sondern begehen Irrtümer. Und Irrtümer müssen dann irgendwann korrigiert werden. Mhm. Das ist der Lernprozess, der einfach damit verbunden ist.
Ja.
Und je mehr wir solche Irrtümer begangen haben und wieder korrigiert haben, desto besser gehen wir mit dieser Komplexität um. Ich vergleiche das immer mit der Feuerwehr. Die Feuerwehr findet nie den exakt hundertprozentig den Fall vor, den sie irgendwann mal gelernt oder trainiert haben, sondern sie trainieren für den Fall, wo sie im Endeffekt erstmal nicht wissen, wie sie agieren sollen, sondern aus dem geübten, gelernten Ableitungen entwickeln, wie es denn gehen könnte. Mhm. Das Gefühl dafür zu entwickeln für eine gute Lösung, das ist wichtig.
Schöner Vergleich. Und jetzt hast du angefangen. 2. Oktober 2021, hast gesagt, okay, gib mir 5 Monate oder 5 Monate hat es am Ende gedauert. Was ist in diesen 5 Monaten passiert? Gib uns mal einen Einblick, wie du rangegangen bist, um genau die Strukturen, ich bleib wieder beim Pinguin, die Strukturen zu schaffen, dass du als Pinguin jetzt im Wasser bist und diese 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr gewinnen kannst, also einen pro Monat.
Das Wichtigste war, zunächst einzusteigen, ganz klar zu definieren, wer sich um bestimmte Dinge kümmert. Ich habe die Erlaubnis bekommen, eine Werkstudentin einzustellen, die sich um die Bedienung der Technik kümmert und um den kreativen Prozess, wie spreche ich den Markt an. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit mir, aber ich neige dazu, Menschen auch Projektverantwortung zu geben. Mhm. Und so hat diese Werkstudentin den Freiraum bekommen, auch kreativ zu werden am Markt. Sie hat ein Tool zur Verfügung gehabt, den LinkedIn Recruiter und auch den Xing Talent Manager und ist mit diesen Tools kreativ umgegangen. Parallel dazu haben wir angefangen, Content Marketing zu machen. Wir haben Artikel geschrieben, haben eben den Markt bespielt. Hat zum Anfang nicht viel Effekt, aber es muss sich aufbauen. Es irgendwann mal anfangen.
Ja.
Ja, also der Glaube, dass man mal eine Podcast-Folge aufnimmt und damit Reichweite erzielt, das kann man vergessen.
Ja,
man,
Quatsch,
genauso wenig wirkt der eine Blogartikel oder der eine das eine Videoschnipsel auf TikTok.
Ja.
Das ist eine langfristige Strategie. Wenn man Content-Marketing machen will, muss man langfristig aufbauen. Aber es lohnt sich.
Weil die Mühsal, die man reinstecken muss zum Anfang, eben aktiv in den Markt zu gehen, aktiv Leute anzusprechen, aktiv zu suchen, der wird irgendwann mal eingeholt von dem Effekt, dass Content nach außen wirkt und die Leute tatsächlich initiativ auf einen zukommen.
Mhm.
Und das ist der gewünschte Prozess. Eigentlich macht sich das Recruiting oder der Recruiter wie ich mache mich über die Zeit ein bisschen überflüssig,
ja.
Weil es, und das ist ja auch die Eigenschaft eines guten Chefs, sich selbst überflüssig zu machen. Oh Gott, jetzt werde ich bestimmt viel Gegenwind bekommen. Aber
bin ich gespannt.
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, die beteiligten arbeitenden Menschen und auch die Stakeholder, wie auch immer sie heißen und aussehen, aktiv zu bekommen, in die Aktivität zu bringen, in die Eigeninitiative zu bekommen und diese anstrengende Aktivität des Anschiebens solcher Prozesse, die darf eigentlich nur am Anfang stehen.
Mhm.
Und viele Steuerberater wissen das ja auch, dass der Markt da sehr unterschiedlich sein kann. Und auch im Mandantenmarkt haben sie festgestellt, wenn sie sich einen Namen gemacht haben in einem bestimmten Bereich, dann kommen die Leute dann auch von selbst, es spricht sich rum, es wird weitergetragen.
Klar.
Anders ist das im Arbeitsmarkt auch nicht. Die Leute erzählen dann davon, was sie erlebt haben.
Ja.
Selbst wenn sie abgelehnt wurden, können sie einen guten Recruiting-Prozess ja positiv weitertragen.
Mhm.
Und diese Wertschätzung, die man dann Menschen gegenüberbringt, das ist etwas, was sie wertschätzen, was sie tatsächlich auch gutieren und dann auch weitererzählen. Und aus diesem viralen Effekt, der sich daraus entwickelt, entsteht im Endeffekt eine, ja, man kann es als Maschinerie bezeichnen oder auch als Perpetuum mobile, was im Endeffekt funktioniert, was aus sich selbst heraus.
Im Idealfall.
Wir nennen das in der Organisationsentwicklung auch autopoietisch, mhm, aus sich selbst heraus wachsend, funktioniert. Ja.
Und jetzt genau, spreche ich ja nicht nur mit Ralf Hase als Recruiter, sondern auch als Organisationsentwickler. Denn was ich mir jetzt als Kanzleiinhaber oder welche Frage ich mir als Kanzleiinhaber stellen würde, ist, okay, du stellst 12 neue Leute ein, damit ergeben sich aber total viele Folgefragen. Eine der Folgefragen ist ja beispielsweise, wie integrierst du diese Anzahl von Menschen, ohne dass die bisherige Struktur zerbricht? Vielleicht auch da einen ganz, ganz kurzen Einblick, so aus meiner Vergangenheit auch. Daran zerbrechen viele Startups an zu schnellem Wachstum beispielsweise, weil organisationale Strukturen das nicht mehr mittragen können. Wie stellst du dann auch sowas sicher, dass es gilt ja nicht nur, wenn ich 12 einstelle, sondern da mögen ja 2 MitarbeiterInnen in der kleinen Kanzlei schon reichen, dass es mir die Strukturen zerhaut und die Organisation das gar nicht packt letztendlich.
Das ist richtig. Das ist absolut eine extrem bedeutungsvolle Herausforderung, die da angelandet wird. Es ist nicht alleine damit getan, dass man die Leute findet und den Arbeitsvertrag unterschreibt, sondern der Onboarding-Prozess ist unglaublich wichtig.
Mhm.
Einerseits für die neuen Leute, die an Bord kommen, damit sie nicht desillusioniert nach 14 Tagen sagen, okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und zweitens auch, dass die bestehende Mannschaft nicht überfordert, mhm, ist.
Genau.
Und das ist so eine Balance, die man finden muss, das Investment in neue Mitarbeiter mit dem guten Prozess der Wertschöpfung in Übereinklang zu bringen. Und da darf die Organisation natürlich nicht überlastet werden. Deswegen ist es auch sträflich, sich auf ein gutes Recruiting zu verlassen und die Retention nicht mehr im Blick zu haben, also die Leute nicht mehr im Unternehmen zu halten, nicht zu wertschätzen und ihnen keine guten Bedingungen mehr zu liefern, wenn sie mal einmal den Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und insofern ist das natürlich immer ein kontinuierlicher Prozess des Reagierens und des Agierens auf bestimmte Anforderungen. Also je mehr Leute an Bord kommen, desto mehr müssen Kapazitäten geschaffen werden, dass sie auch Ansprechpartner haben, dass sie ein Mentoring haben, dass sie eben auch möglichst in Prozesse reinkommen, die gut definiert sind, die gut beschrieben sind, damit es eben nicht zu viele Unklarheiten gibt. Also die Herausforderung an die Organisationsgestaltung, ans Organisationsdesign werden immer höher. Wenn man nur zu zweit oder zu dritt da sitzt, dann ist es sehr, sehr easy. Und dieser Schritt, wir sagen in der Organisationsentwicklung, vom Tisch zur Tafel, der ist für viele Unternehmen so eine absolute Schwelle, die schwer zu überwinden ist. Das geht meistens so los mit 15 bis 20 Mitarbeitern. Das ist so eine Schwelle, die man immer wieder beobachtet, wo Unternehmen ins Straucheln kommen, wo sie eben nicht mehr mit den relativ chaotischen Strukturen klarkommen, die überspielt werden durch Kommunikation, weil jeder mit jedem spricht und alle sozusagen quasi über alles informiert sind im Unternehmen. Das funktioniert mit mehr als 20 Leuten nicht mehr und man braucht andere Strukturen, damit da nichts verloren geht. Und die Informationsdichte und die Präzisierung der Informationen, die muss einfach besser werden. Deswegen brauchen wir genauso, wie wir den Umgang mit der Komplexität und mit der Dynamik brauchen, brauchen wir auch einen guten Umgang mit der Kausalität, mit dem Wissen, das Wissensmanagement, die Prozesse, die Ablage, die Zugangsberechtigung zu bestimmten Bereichen. Also es ist eine große Gemengelage an Dingen, die zu beachten ist. Und deswegen plädiere ich nochmal für die Unterscheidung, für die gute Unterscheidung zwischen Komplexität und Kausalität. Das, was konserviertes Wissen ist, was als Know-how in der Kanzlei vorhanden ist, muss in gute, automatisierte, selbstregulierende Prozesse gepackt werden, wo die Leute darauf Zugriff haben und sagen können, ich muss Mandanten anlegen, okay, zack, nehme den Prozess X und dann wird das gemacht. Oder wenn sie eben ein neues Problem haben, dann müssen sie eine Struktur haben, Datenbank zur Verfügung haben, eben bestimmte Recherchemöglichkeiten zur Verfügung haben, um dann auch mit diesen neuen Phänomenen umgehen zu können und ihr Könnertum eben da auch hinein transferieren zu können. Und das ist dieser Grad, den wir ständig gehen müssen, der bewegt sich. Also es werden komplexe Probleme, werden irgendwann mal zu kausalen Problemen, weil wir lernen, damit umzugehen mit dieser neuen Situation, wenn der Staat uns auferlegt, mit der Inflationsprämie umzugehen. Okay, ist ein neuer Aspekt, kommt rein ins Unternehmen, ist komplex in dem Moment, weil es ein neues Problem ist. Und irgendwann kennen wir den Umgang damit, packen es auf die kausale Seite, kann in Prozesse gepackt werden, in Prozessbeschreibungen und Regeln. Und dann geben wir die Verantwortung an den Prozess oder die Regel ab. Niemand braucht sich mehr darüber die Gedanken zu machen, wie wird das eigentlich gemacht? Na, also das ist dann klar. Natürlich muss man immer wieder hinterfragen, brauchen wir diese Regel noch? Das muss in Reviews dann ständig auch hinterfragt werden und ständig auch aufgeräumt werden, Praktiken putz betrieben werden, so habe ich es in meinem Buch beschrieben, um zu identifizieren, brauchen wir diese Regel noch? Hindert sie uns vielleicht sogar an dem Umgang mit dem Markt?
Also total verstanden, die Organisation muss irgendwie mitwachsen, Hierarchien wachsen irgendwie anders, werden vielleicht neu gebildet, neue Strukturen, neue Prozesse. Also das, genau wie du es ganz eingangs deines Statements gesagt hast, das ist ja nicht mit der Neuanstellung getan. Jetzt habe ich aber dazu noch eine andere Frage, Ralf, weil auch da, also natürlich kannst du 12 neue Leute einstellen und da freuen sich dann alle drüber, du freust dich, die Kanzlei freut sich, aber die Leute müssen auch Arbeit haben, wenn die kommen, weil nichts schlimmer, dass du Leute eingestellt hast und die haben keine Arbeit, sitzen da rum. Ist es bei euch so, dass ihr einfach wirklich permanent neue Mandate auch annehmen könnt oder kommt es dann nicht zu sowas auch wie einer Verschiebung von Mandaten und permanent muss ich quasi meinem Mandant oder meiner Mandantin erklären, ah, jetzt ist übrigens wieder ein Neuer für sie zuständig, jetzt übrigens wieder ein Neuer.
Das ist wiederum eine Herausforderung, die wir auf der anderen Seite des Marktes, am Mandantenmarkt zu bewältigen haben. Natürlich ist es nicht besonders schön für Mandanten, wenn sie ständig einen neuen Sachbearbeiter bekommen. Aber es ist manchmal auch nicht zu verhindern. Mhm. Und wir haben, sag ich jedenfalls aus meiner Position heraus, wir haben im Moment die größere Herausforderung am Arbeitsmarkt als am Mandantenmarkt. Deswegen dürfen wir eigentlich auch ein bisschen mehr den Mandanten zumuten als den Mitarbeitern. Das ist nicht immer so, aber das ist, gehört natürlich auch zum unternehmerischen Prozess dazu, da eine Entscheidung oder eine Priorität zu setzen. Und ja, wir können gar nicht so viel Kapazitäten schaffen, wie wir an Mandatsanfragen haben. Ja. Das ist der eine Aspekt. Wir haben immer wieder Mandatsannahmestopp zwischendurch, wenn die Kapazitäten nicht ausreichend sind oder ausgelastet sind. Und wir haben andererseits auch stark wachsende Mandanten, die, also wir haben viele Startups in der Beratung, im Gemeinnützigkeitsbereich, und die wachsen, und natürlich wachsen müssen, die muss die Sachbearbeitung dann mitwachsen. Ja, und da alleine aus diesem Umstand heraus gibt es schon immer wieder die Notwendigkeit, auch Umverteilungen vorzunehmen, auch zu sagen, okay, ich muss Mitarbeiterin XY muss ich entlasten, weil der Mandant einfach größer geworden ist. Die kann jetzt nicht mehr so viele Mandanten bespielen. Da müssen ein paar rüberwandern zu einer anderen Sachbearbeiterin. Also insofern, dieser Prozess ist auch dynamisch und wir können es gar nicht verhindern. Wir können keine lebenslangen Mandanten-Sachbearbeiter-Verhältnisse schaffen. Das funktioniert heute nicht.
Naja, und irgendwie ist ja auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man Mandanten beim Wachsen zuschauen darf. Und ich glaube, jetzt gerade in dem Fall hat da wahrscheinlich auch jeder Verständnis, ja, wobei, nee, es trifft ja dann andere Mandanten, die umgeschiftet werden. Genau, ich dachte gerade, muss ja jeder Verständnis haben, weil das ist ja total schön, wenn ich einen anderen Sachbearbeiter bekomme. Aber nee, es trifft ja die, die es, genau, und das für die ist dann wieder schwierig, ja. Aber verstehen natürlich, dass auch da diese Dynamik am Markt irgendwie eine Rolle spielt und dass natürlich gerade es schwerer ist, den Arbeitgebermarkt irgendwie im Blick zu behalten und dass eben sowas, also.
Wir können natürlich, wir können den menschlichen Aspekt da nicht hundertprozentig herausnehmen. Das geht nicht, ne? Weil es ist ja auch immer People's Business. Ja. Die Mandanten und die Sachbearbeiterinnen, die entwickeln dann irgendwo auch persönliche Beziehungen.
Das aber verstehe ich auch total.
Wir können natürlich, dem entgegenwirken, indem wir gute Prozesse, gute Methoden, gute Regeln bei uns im Unternehmen etablieren, sodass zumindest die Qualität der Arbeit möglichst gleichbleibend ist.
Ja.
Wenn der Sympathiefaktor unterschiedlich ist, das können wir im Endeffekt nicht hundertprozentig ausgleichen, aber bei den Regeln und Prozessen können wir es schon mal, bei der Qualität der Arbeit,
Sehr, sehr guter Punkt. Klar, da bist du natürlich dann wieder in den organisationalen Strukturen, die das ja eigentlich gewährleisten, dass eben die Arbeit gleich gut gemacht ist, weil sonst ja vermutlich auch jemand bei euch nicht eingestellt werden würde, weil es dafür wieder Prozesse gibt und so weiter. Ja. Jetzt bist du noch nicht endlos lang da, Ralf, aber 12 oder, also naja, es, beziehen wir es auf den ganzen Zeitraum, nicht nur auf die 12, sondern die MitarbeiterInnenanzahl verdoppelt in 3 Jahren. Auch das an sich erstmal eine schöne Zahl, aber magst du verraten, wie lange die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ist? Weil auch das hat ja am Ende keinen Wert, wenn du nur 12 einstellst, weil jeder im ersten Monat wieder kündigt.
Das ist richtig. Also wir sind gewachsen und das ist natürlich nicht die komplette Zahl der Neueinstellungen, sondern wir haben auch Fluktuation.
Klar.
Das ist ganz klar. Und wir müssen, Fluktuation ist immer so ein Schreckgespenst, was im Raum steht, weil es in der Regel bedeutet, für viele Kanzleien bedeutet es Verlust von Arbeitskapazitäten oder Arbeitskraft, der nicht ersetzbar ist oder tendenziell schwer ersetzbar ist. Aber zu jedem Veränderungsprozess gehört auch Fluktuation. Und wir haben ja keine Fesseln, keine Fußfesseln bei uns im Unternehmen. Also es gibt die verschiedensten Beweggründe, warum Menschen von A nach B wechseln. Sie ziehen um. Auch auf dieser Seite ist ja auch ein großer Change gesellschaftlich auch im Gange. Menschen sind nicht mehr nach dem klassischen Modell 40 Jahre in einem Unternehmen, sondern sie sind ja auch bestrebt, nach Abwechslung zu suchen im Leben oder sich irgendwo anders hinzubewegen, in eine andere Stadt zu ziehen. Also es gibt die verschiedensten Gründe, warum Fluktuation passiert. Und natürlich ist auch eine sich verändernde Organisation, ein sich veränderndes Unternehmen für den einen oder anderen, für die eine oder andere Beweggrund genug, um zu sagen, das ist nicht mehr meine Welt, ich gehe woanders hin. Und das kann damit zusammenhängen, dass jemand eben tatsächlich, dem es zu anstrengend ist, seinen Tag ständig selbst zu planen, mit Remote Work umzugehen, mit einer geringeren sozialen Dichte im Unternehmen, wo man sich eben nicht mehr täglich trifft und in der Kaffeeküche sieht. Also es gibt die verschiedensten Gründe und Beweggründe, warum jemand geht. Und ja, auch von der Organisation gibt es Gründe, warum Leute gehen, weil sie mit schlechten Prozessen konfrontiert sind, weil sie nicht in ihre Effizienz kommen, ihre Effektivität kommen und das dann ein schlechtes Gefühl haben. Auch das gibt es und das sind vermeidbare Faktoren, würde ich mal sagen, an denen muss man einfach arbeiten. Die anderen kann man eh kaum beeinflussen.
Auch da höre ich aber wieder raus, das heißt natürlich auch als Kanzlei, nicht zwingend festzuhalten an jedem und jeder, sondern auch da einfach das Vertrauen zu haben, dass du so ein bisschen hattest in deinem Leben, dass schon irgendwas Gutes kommen wird, weil eben Leute auch für sich einfach entscheiden können, dass es für sie ein neues Umfeld ist. Auch da kennt, bin ich mir hundertprozentig sicher, jeder Hörer, jede Hörerin, zahlreiche Beispiele aus dem eigenen Leben, wo man gesagt hat, okay, das ist es gerade nicht mehr. Das fängt ja bei Beziehungen an und geht über den Arbeitsplatz weiter. Also das kannst du ja in alle Bereiche tragen. Und da eben aber auch als Kanzlei dann sagen zu können, es ist auch okay, wenn wir einen Weg gehen und einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden für sich, ich möchte gerne einen anderen Weg gehen.
Absolut. Und wenn es jetzt kein wirkliches Zerwürfnis gegeben hat, sondern einfach nur jemand sich entschieden hat, woanders hinzugehen, dann macht eine Abschiedsparty. Dann feiert das, dass ihr 3, 4, 5 Jahre gut zusammengearbeitet habt und der Mensch sich jetzt in einen neuen Kontext bewegen will und stoßt darauf an und wünscht ihm Glück oder ihr und ja, feiert das. Und vielleicht kommt ja so ein Mitarbeiter, so eine Mitarbeiterin zurück. Bumerang-Mitarbeiter sind sehr, sehr wertvoll. Die kennen den eigenen Kontext und haben dann mal irgendwo einen Tapetenwechsel gehabt, haben frische Luft irgendwo geschnuppert, haben was Neues gelernt und bringen das dann wieder zurück mit in die eigene Organisation. Ja. Also verbrannte Erde zu hinterlassen bei Trennungen im Arbeitskontext ist doppelt ungünstig.
Ja, und ungünstig ist nett formuliert. Ich hätte fast dumm gesagt. Bin da absolut auf deiner Seite. Das sind neue Erfahrungen und so weiter. Also finde es auch ein sehr, sehr schönes Bild zu sagen, ja, dann gibt es eine Abschiedsfeier. Das ist eben, wie es manchmal halt auch läuft. Ralf, so mit den fachlichen Fragen oder den intensiven Fragen meinerseits bin ich durch. Aber ich habe mir was Neues angewöhnt. Immer wenn ich so längere Gespräche mit Personen führe, dann lasse ich mir eine Frage geben und stelle die dann dem Nachfolgegast, der Nachfolgegästin. Und du hast eine Frage von Steuerfabi bekommen. Mit dem habe ich gesprochen. Und der hat mir eine Frage mit auf den Weg gegeben, die stelle ich dir jetzt ganz zum Schluss. Und diese Frage, die finde ich irgendwie im heutigen Kontext wirklich spannend, passt irgendwie sehr, sehr gut. Die ist, sind SteuerberaterInnen zu spießig?
Es gibt SteuerberaterInnen, die sind spießig, ja. Aber sie gibt es überall. Es ist jetzt kein Branchenspezifikum, dass SteuerberaterInnen spießig sind. Ich würde mal sagen, die Lernumgebung der Steuerberater neigt natürlich dazu, Menschen zu animieren. Ne? Verhältnisse prägen das Verhalten, sich geradliniger, bewusster, achtsamer auf Fehltritte zu verhalten, als es andere Menschen tun. Das ist einfach, weil sie als Steuerberater dazu verpflichtet sind, verschwiegen zu sein, weil sie eben eine besondere Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Staat und Wirtschaft haben, wo sie beide Seiten gut miteinander kombinieren und koordinieren sollen. Das ist ihr Kernrollenverständnis auch. Und insofern kann es natürlich sein, dass eine bestimmte Verhaltensweise sich herausbildet, die von anderen als spießig empfunden wird. Sie ist aber ein wertvolles Regulativ in der Gesellschaft, weil wenn alle immer nur so unterwegs wären und sagen würden, naja, nehmen wir nicht so genau oder naja, so ein bisschen Steuerhinterziehung ist ja nicht so schlimm, dann wäre unsere Welt wahrscheinlich nicht die, die wir kennen. Mhm. Und insofern würde ich der in Anführungsstrichen Spießigkeit der SteuerberaterInnen auch eine sehr positive Rolle oder sehr positives Momentum zuschreiben. Mhm. Also insofern, ich habe die Branche ja als Quereinsteiger kennengelernt und ich war erstaunt darüber, wie viel Kreativität, wie viel Lebendigkeit und wie viel Leidenschaft auch in diesem Beruf steckt.
Vielen Dank, Ralf, für die Antwort. Das ist genau das, warum ich das mache, weil ich die unterschiedlichen Perspektiven darauf total spannend finde. Und natürlich auch insgesamt vielen Dank für das Gespräch, auf das du dich hier eingelassen hast. Ich gebe gerne nochmal den Hinweis, die Sachen oder viele der Sachen, über die wir gesprochen haben, die kann man natürlich auch nochmal in deinem Buch nachlesen, dass es jetzt eben gibt, das heißt Neue Arbeitswelt in der Steuerberatung und dann der Untertitel, wie Kanzleien mit New Work erfolgreich in die Zukunft gehen. Ich kann es persönlich wärmstens empfehlen. Ich finde, es sind unglaublich viele Denkanstöße drin, Sachen, über die man nochmal reflektieren kann, wo man, glaube ich, auch sich immer wieder selbst ertappt. Und ich finde es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen und leg's jedem, jeder wirklich sehr gerne ans Herz, da mal reinzuschauen. Vielen, vielen Dank, Ralf, dass du dabei warst und meine Fragen heute beantwortet hast.
Ich danke mich für deine interessierten Fragen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und all dem, was du machst.
Danke und dasselbe auch für dich, Ralf.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.